meine Winterferien seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Ärger, drum wären wir auf den Kopf. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns ist keiner der Erste, ob der Dünnste oder der Fetzte.
Hallo, nach einer kleinen Pause. Ich musste mich erst von der Folge erholen, in der ich selbst ausgequetscht wurde und erstmals sozusagen Gast im eigenen Podcast war. Kann es jetzt aber endlich wieder weitergehen und ich habe schon ein paar Anfragen gestellt. Die nächsten Monate wird es dann wieder intensiver. Und heute wirklich was Hochaktuelles und eine Person, wo ich schon ganz lange immer mal wieder so im Hinterkopf abklopfen hören, Mensch, Josef, müsstest du eigentlich auch unbedingt mal vors Mikrofon holen. Und dort im Hinterkopf blieb es dann meistens. Es kam nie so weit vorne, dass ich gesagt habe, jetzt ist es aber soweit. Jetzt ist es aber soweit. Und da gibt's auch einen konkreten Anlass, weil Professor Doktor, um es richtig auszusprechen, oder? Professor Doktor Josef Freise, ist im Begriff, ein Buch zu veröffentlichen. Er hat mir gerade erklärt, dass es so eigentlich ist es schon.
Es ist jetzt auf dem Markt.
Es ist schon erhältlich und verfügbar. Also spätestens, wenn der Podcast veröffentlicht wird, das dauert immer ein paar Tage zwischen Aufzeichnung und Veröffentlichung, dann wird man auch beispielsweise hier in Neuwied, vorzugsweise natürlich in der Buchhandlung Wangler, gegenüber des Werner-Heisenberg-Gymnasiums, alternativ, aber zumindest auch in der Buchhandlung Thalia in der Mittelstraße. Ob man direkt fündig wird, was meinst du, Josef? Kriegt man es da direkt oder wird man es bestellen müssen?
Ich kann mit Wanglers auf jeden Fall mal sprechen.
Der Titel lautet Gewaltfreie soziale Arbeit für Frieden und Demokratie. Und den Untertitel, da müsste ich jetzt die Brille oder ich muss es ein bisschen weiter weghalten, eine transdisziplinäre Grundlegung. Und ich habe bisher nur ein bisschen reinblättern können und das bringt es im Grunde schon ganz gut auf den Punkt. Es hat einerseits Elemente, wo man sagen kann, das kann, soll, beinahe muss jeden interessieren und ist auch für jeden zugänglich. Im Untertitel merkt man aber dann, dass es im Wesentlichen ein wissenschaftliches Werk ist und vielleicht magst du selbst, lass uns ruhig mal damit einsteigen, wir gehen dann später noch darauf ein, was es mit dem Josef denn insgesamt so auf sich hat als Mensch, aber gerade weil das Thema auch so aktuell ist, wie kam es dazu, dass du dieses Buch verfasst hast?
Ja, also es ist wirklich so ein Twitter-Buch. Es ist einerseits wissenschaftlich geschrieben für die Hochschule, aber in einer Sprache, die hoffentlich lesbar ist. Ich versuche, Fachbegriffe zu erläutern, auch das Transdisziplinäre. Das klingt ein bisschen komisch, vielleicht auf den ersten Blick. Es geht darum, dass die Frage von Frieden und Demokratie aus verschiedenen Perspektiven vorgestellt wird, aus der Psychologie, aus der Pädagogik, aus der Politikwissenschaft. Und ich möchte mit diesem Buch deutlich machen, dass es auch jenseits von militärischer Arbeit, von militärischem Engagement, das jetzt immer stärker in den Vordergrund rückt, andere Wege gibt, sich für Frieden und Demokratie zu engagieren. Und wie es dazu gekommen ist, das hat natürlich mit meiner Geschichte zu tun, dass ich hier bei IRENE, beim Internationalen Christlichen Friedensdienst, 11 Jahre gearbeitet habe. Für die bin ich nach Neuwied gekommen, vor 40 Jahren jetzt schon. Und wir haben hier halt, und hier sitzen wir ja auch im IRENE-Haus, ne? Wir haben diese Perspektive, dass wir uns nicht einfach auf Militär verlassen, um Frieden zu schaffen. Ich selber bin Pazifist, das heißt aber nicht, dass ich glaube, wir können von heute auf morgen ohne Militär leben. Das geht so nicht. Das ist die Welt ist, wie sie ist. Aber wenn wir uns nur auf Waffen und auf Generäle und auf Donald Trump womöglich verlassen, werden wir nicht zum Frieden kommen. Wir brauchen eine bestimmte Haltung, wir brauchen bestimmte Zugänge, wie wir menschlich miteinander umgehen, wir brauchen Dialog, wir brauchen Völkerverständigung und diese Ansätze werden in dem Buch beschrieben.
Und aber ja jetzt nicht einfach nur abstrakt, sondern ja sehr konkret, wie sie sich auch in Arbeit umsetzen lassen, was da getan werden kann und wenn ich es richtig gesehen habe, durchaus dann auch an den Einzelnen gerichtet Anregungen, wie sich Dinge auch tatsächlich in den eigenen Alltag bringen lassen.
Ja, ich habe mir sogar erlaubt, in Ich-Form zu schreiben. Das ist bei wissenschaftlichen Werken in Deutschland eher noch ungewöhnlich. In den USA ist das schon häufiger der Fall. Ich berufe mich da auf so eine wissenschaftliche Tradition, wo man sagt, die Theorien, die kommen eigentlich erst nach den Erfahrungen. Und ich will meine persönlichen Erfahrung, die ich auch in meinem Berufsleben gemacht habe, dort mit einbringen und ich erzähle einfach auch, was ich erlebt habe und komme dann zu Schlussfolgerungen, auch zu Theorien der Wissenschaft. Und das heißt dann eben auch, ich erzähle meine Erfahrungen und dann käme ich mit dir in den Dialog und du hast vielleicht andere Erfahrungen, kommst auch zu anderen Schlussfolgerungen. Und dann sind wir nicht immer einer Meinung und das belebt aber auch alles. Mhm. Also das Buch ist von vornherein dialogisch angelegt. Ich rede auch die Leser und Leserinnen an und sage, vielleicht haben sie das auch so erlebt oder auch anders. Und dann kommt man ins Gespräch.
Ja. Wir kommen später nochmal auf das Buch. Ein Weg bis dorthin gegangen zu sein und man wird es am Titelfoto sehen. Du bist ja durchaus schon im Pensionärsalter, oder darf man, glaube ich, so sagen?
Das darf man sagen.
Lass uns da mal ein Stück weiter vorne anfangen. Ich würde jetzt mal so stark vermuten, die Zeit, wo für dich, und damals war das ja eine durchaus ernsthafte Entscheidung, anstand, ob du jetzt für eine gewisse Zeit auch dich vom Militär engagieren lässt oder ob du einen alternativen Weg gehst. Ich würde mal vermuten, das dürfte irgendwann in den 70ern gewesen sein, oder?
Ja, die Auseinandersetzung fing schon Ende der 60er Jahre an in meiner Schulzeit. Und ich habe, das war 1968, da war ich 17 Jahre alt, da war die der Aufstand in der Tschechoslowakei für eine Reform, für einen reformorientierten Kommunismus. Und dann sind die DDR-Truppen und die Sowjetunionstruppen nach in die Tschechoslowakei eingedrungen und haben quasi die Reform wieder zerstört. Und da war die große Frage, gibt es jetzt einen Krieg, geht die NATO rein oder nicht. Das hat mich alles sehr beschäftigt und ich habe dann den Kriegsdienst verweigert und das war ein Punkt, wo ich mich sehr stark mit diesen ganzen Fragen auseinandergesetzt habe und das kommt natürlich davon, dass meine Elterngeneration im Krieg war. Nicht? Mein Vater brauchte Gott sei Dank nicht an die Front, aber viele Onkel haben bei uns abends beim Bier, manchmal auch bei ziemlich viel Bier und Schnaps dann ihre alten Kriegserfahrungen aus Russland, aus der Ukraine noch mal wieder lebendig werden lassen. Und da war für mich klar, ich will mich nicht für einen Kriegsdienst ausbilden lassen. Ich will einen anderen Weg gehen. Und als junger Jugendbildungsreferent nach meinem Studium habe ich dann wirklich Dialogtagungen zwischen Soldaten und zwischen Kriegsdienstverweigerern durchgeführt. Und das heißt immer im gegenseitigen Respekt. Das ist eine Gewissensentscheidung bei jedem Einzelnen, nicht? Das kann also sein, dass jemand sagt, nein, ich muss mich wehren, notfalls auch mit der Waffe. Und ein anderer spürt, nein, das kann ich nicht. Und bei mir waren das schon Erfahrungen. Also ich habe einen Freund, der sagt, mein Vater ist Alkoholiker, der ist alkoholkrank. Und zwar hat der ein schlimmes Erlebnis im Russlandfeldzug gehabt. Da stand einem russischen Soldaten im Schnee gegenüber und hat als erster geschossen. Und dann hat er den Toten sah, in die Brieftasche reingeguckt und hat gesehen ein Foto, wo er Familienvater mit Frau und drei Kindern war. Und dann sagte er, ich habe jetzt einen Familienvater erschossen. Ich habe den Kindern und der Frau den Partner und den Vater weggenommen. Und das, darüber ist er nie hinweggekommen. Und ich wurde dann auch Beistand für Kriegsdienstverweigerer. Und das war für mich eine klare Position, dass ich gesagt habe, es muss doch auch andere Wege geben als militärische Wege, um den Frieden nach vorne zu bringen. Und das hat eigentlich mein ganzes Leben geprägt.
Ja, und jetzt noch der der Vorgang? Weil dann warst du ja schon, wie soll ich sagen, ein bisschen Wegbereiter. Also ich bin einige Jahre jünger, als ich so Mitte der 80er Jahre vor dieser Entscheidung stand, die ich in die gleiche Richtung getroffen habe wie du auch. Da war das alles schon ziemlich institutionalisiert. Man wusste so ein bisschen, worauf man sich einlässt. Zu dem Zeitpunkt vorher gab es ja auch noch diese mündlichen Verhandlungen, genau, die zum Teil, also wo man sich zumindest Heftiges von erzählt hat. Das war zu meiner Zeit dann schon vorbei. Also wenn man da einigermaßen glaubwürdig schriftlich argumentiert hat und persönlich belegt. Damals gab es ja noch keine KI, die man hätte was vorformulieren lassen können, sondern man musste schon selbst da ein bisschen graben, auch Referenzen über Google oder so. Also man war auf sich gestellt. Aber das warst du ja sicherlich noch in einem viel höheren Maße. Ja,
vor mir
da fing das ja gerade erst an.
Ich kannte einen einzigen von meiner Schule, der Kriegsdienst verweigert hatte. Mhm. Und ich war wirklich mit einer aus der ersten Generation. Und damals gab es Bax Christi, ich bin Katholik und das ist eine katholische Friedensbewegung. Und da habe ich mir Rat geholt und dann bin ich selber Beistand geworden. Das heißt, ich bin mit anderen zu dieser Gewissensprüfung gegangen, habe sie vorher beraten, habe mit ihnen alles durchgesprochen, was sind deine Argumente, ist das eine religiöse Überzeugung, ist das eine humanistische Überzeugung, wie hast du dich politisch positioniert und so. Das habe ich mit denen immer gemacht und habe die begleitet.
Aber du selbst ohne Begleitung, wie ist deine Erinnerung? Also hast du da eine konkrete?
Ich hatte Glück. Also ich hatte gute Gesprächspartner. Ich hatte mich allerdings auch sehr gut vorbereitet und ich hatte diese religiöse Motivation, dass ich gesagt habe, Jesus von Nazareth hat Gewalt vollständig abgelehnt und steckt dein Schwert in die Scheide, selig die keine Gewalt anwenden, denn für sie ist das Himmelreich da. Ja, also da hatte ich mich vorbereitet und das wurde akzeptiert.
Ja. Ist ja andererseits verblüffend, ich mache jetzt einen großen Sprung, aber wenn man sich jetzt einerseits die Tradition des Christentums schon in ja, vielleicht nicht unbedingt in der Entstehung, aber zumindest in der Phase, wo es sich dann auf breiter Linie durchgesetzt hat. Schon diese Phase war ja doch sehr stark von kriegerischen Handlungen geprägt und das Entscheidende war ja, dass irgendein Kaiser auf dem Feldzug eine Vision bekommen hat und ich genau weiß ich es nicht, vielleicht schätze ich jetzt was falsch ein.
Das kannst du im Buch lesen.
Aber wenn man dann andererseits sieht, nun bin ich jetzt nicht so schriftfest, aber also mit dem, was ich aus dem Neuen Testament rausnehme und was dort doch zumindest sehr deutlich im Vordergrund steht, dann sich das Symbol dieser Religion auf irgendwelche Raketen drauf zu malen und so, das ist doch schon ziemlich absurd, oder?
Das ist schräg und geht gar nicht. Und das ist natürlich ein Kapitel in meinem Buch, wo ich theologisch versuche, das vom Christentum her, genauso wie ich das auch vom Judentum, vom Buddhismus, Hinduismus und vom Islam her mache, aufzuzeigen, wie stehen die Religionen dazu. Ne? Und beim Christentum war es klar, bis Konstantin war Militärdienst für Christen nicht erlaubt. Und als dann der Kaiser Konstantin sich zum Christentum bekehrte, musste plötzlich das christliche Reich auch verteidigt werden. Mhm. Und dann sollten auch Christen Soldaten werden. Ja? Und dann ist aber Neuwied wieder interessant, weil hier die religiös verfolgten Minderheiten vom Fürsten ja eingeladen wurden zu siedeln und die Mennoniten beispielsweise haben in ihrem Glaubensbekenntnis mit drin, dass sie keinen Militärdienst machen. Ja? Mhm. Für die gehört einfach dazu, Christsein heißt für den Frieden anders eintreten als im Militär. Sie haben das nicht immer durchgehalten, ja, aber das ist ihre Grundlage. Und das war für mich einfach auch spannend, dann hier aus dem katholischen Münsterland und Emsland hier nach Neuwied in dieses multikonfessionelle Gemisch reinzukommen und dann zu sehen, ach guck mal, hier gibt es Leute, für die ist das eine klare Linie.
Lass uns da gern mal den großen Sprung machen. Also oder vielleicht magst du noch erzählen, du hast ja dann auch irgendwo Zivildienst geleistet.
Ich brauchte keinen Zivildienst zu leisten, weil ich Theologie studiert habe und diejenigen, die sich auf ein kirchliches Amt vorbereiten, und das, ich wollte damals Priester werden, die brauchten das nicht. So bin ich persönlich da drum rumgekommen, aber ich habe dann später quasi in der Begleitung der Freiwilligendienste immer wieder mit Zivildienstleistenden zu tun gehabt und sie begleitet.
Ja. Aber das geistliche Amt selbst hast du ja nicht wirklich. Also du hast zwar Theologie studiert, aber bist nie Priester geworden.
Bei den Katholiken ist ja das Zölibat immer noch die Grundlage. Und da ich dann irgendwann wusste, ich will heiraten, habe ich mich davon abgewandt.
Ist es nicht der Zölibat? Ist das nicht
sowohl eins? Als auch.
Ach, beides geht.
Die Pastorat, der das Zölibat.
Ja. Ah, okay, weil ich, das ist so eines der Worte,
vor denen man... Aber du hast, glaube ich, recht, das Zölibat ist geläufiger, ja.
Das sagt man, aber ich glaube, es ist sowas, wo man als Journalist immer, war ja hier ganz vorsichtig, jetzt ja nichts falsch machen, und wo man dann doch jedes Mal wieder weil sobald man anfängt drüber nachzudenken, wird's im Moment, was war denn jetzt das eigentlich Richtige? Aber das heißt, theoretisch hättest du dann auch Priester werden müssen, aber es kam dann niemand mit einer Nachforderung, so wie das Finanzamt, was sagt, ja Moment, Sie haben ja damals den Zivildienst nicht gemacht.
Ich war dann wahrscheinlich schon altersmäßig da raus und sie hatten genug Leute.
Okay.
Ich hätte sonst auch einen Zivildienst gemacht, das war keine Frage. Ja.
Und jetzt hast du erzählt, ein paar Jahre lagen ja dann dazwischen, da hast du eine wissenschaftliche Ausbildung gemacht und deine Zeit im Münsterland durchgängig auch dort studiert dann?
Ich habe in Münster, in Tübingen und in Belgien in Löwen studiert, Theologie und Pädagogik, und habe dann in Erziehungswissenschaft meinen Doktor gemacht über interkulturelle Arbeit, und das war dann auch ein guter Ansatzpunkt für die interkulturelle Arbeit hier bei IRENE, wo ich dann nach 6 Jahren Jugendbildungsarbeit im Emsland 1986 mit meiner Frau hier nach Neuwied gezogen bin, und wir haben beide hier dann bei IRENE gearbeitet. Und ich war 11 Jahre hier und dann anschließend an der Hochschule in Köln, wo ich dann eine Professur bekommen habe.
Aber also interkulturelle Arbeit ist ja sowas, das braucht man heute nicht mehr groß erläutern. Das ist jetzt nicht in aller Munde, aber es ist doch ein ganz, ganz großes Thema. Auch wieder in der Zeit, in der du dich dort reingeworfen hast, musstest du mit Sicherheit noch einigen erläutern, worum geht's denn da überhaupt? Und das war bestimmt auch nicht was, wo man sagen kann, da findet man an jeder Ecke einen Studienplatz für, oder?
Also ich sag mal so, Anfang der 80er Jahre, als ich die Doktorarbeit geschrieben habe, war das für viele neu. Dann wurde es aber quasi der neue Stern am Himmel, weil wir merkten, Deutschland wird bunter. Wir haben die sogenannten Gastarbeiter, das sagte man damals noch. Wir merken, dass wir Menschen mit unterschiedlicher Sprache, mit unterschiedlicher Religion, unterschiedlicher Kultur haben. Und wir müssen gucken, wie wir zusammenpassen. Wie kriegen wir das alles hier zusammen? Und damals war das sehr gefragt, weil es einfach... man spürte, es ist ein wichtiges Thema. Und für mich ist es eigentlich das grundlegende Thema des Dialogs, dass wir Respekt voreinander haben, dass wir mitfühlen mit den anderen, dass wir versuchen, auch die Perspektive des Gegenübers zu verstehen. Ja, und das geht bis in die Friedenspädagogik, dass ich auch versuche, die Perspektive des jeweils anderen zu verstehen. Und ich kann das ja mal erzählen, dass in Anfang der 80er Jahre habe ich mit Vorliebe Begegnungsreisen mit jungen Leuten in die DDR und nach Russland und in die baltischen Staaten gemacht. Und das war noch zur Zeit des Kommunismus dort. Und wurde auch immer kritisch beäugt. Will der Freise da die Leute zu Kommunisten machen, wenn er mit denen dahin fährt? Aber das war überhaupt nicht meine Absicht. Wir sind zum Beispiel in die DDR gefahren mit einem Bus und dann musste uns dort ein junger Funktionär der Freien Deutschen Jugend, also kommunistischer Funktionär, begleiten und hat uns die DDR aus seiner kommunistischen Sicht erklärt. Und der hatte um 5 Uhr Feierabend und dann bin ich mit den jungen Leuten abends zu den katholischen und evangelischen Gemeinden gegangen, weil wir ja auch eine christliche Jugendbildungsstätte waren und haben dann dort eine ganz andere Perspektive mitbekommen. Da haben wir zum Teil das Gegenteil gesagt bekommen von dem, was uns tagsüber erzählt wurde. Ja? Mhm. Und das hat mich immer interessiert, zu wissen, es gibt völlig unterschiedliche Menschen und wir versuchen die Wahrheit nicht einfach stur aus einer Perspektive zu sehen, sondern allen Menschen das Recht zu geben, sich verständlich zu machen und dann selber zu gucken, wo stehe ich.
Ja. Was aber ja tatsächlich am besten funktioniert, so wie du es gerade geschildert hast, wenn man den Menschen auch tatsächlich direkt gegenüber sitzt, wenn man, was man mittlerweile ja sagen muss, wenn man auch weiß, das sind überhaupt tatsächlich Menschen, mit denen ich hier im Dialog bin, was ja im Zeitalter von Social Media und bei den Entwicklungen der letzten Jahre heute keine Selbstverständlichkeit mehr ist, dass man zumindest da, wo man in Computerdialog geht und es zeichnet sich ab, dass es perspektivisch nicht mehr lange dauert, bis man zumindest in Videokonferenzen Charakteren gegenüber sitzen kann, die nicht wirklich Charaktere sind, sondern die erfunden und generiert sind. Aber es ist so wie du es gerade schilderst, glaube ich. Ja, man hat eine offizielle Wahrheit, die damals aus diesen Staaten vielleicht vermittelt wurde. So ist unsere Gesellschaft, die sicherlich mit sehr viel Wunschdenken verbunden war.
Genau.
Dann bricht die wahrscheinlich schon ein bisschen auf, wenn da ein junger Mann, der vielleicht noch nicht sämtliche Schulstadien durchlaufen hat, der vielleicht auch mal hier und da ein bisschen in die Bredouille zu bringen ist oder sich selbst mal verplappert oder auch, der macht halt einen Job, der muss ja auch nicht hundertprozentig Identifikation haben. Da bröckelt dieses Bild wahrscheinlich schon. Dann hat man das, was man selbst in der Umgebung wahrnimmt und dann bekommt man nachher noch die Perspektive von anderen Christen, die, wie du vorhin sagtest, eben was ganz anderes. Und dann hat man immer noch nur 3 oder 4 Perspektiven und es gibt noch viele weitere.
Genau. Und ich sag mal, was mich sehr geprägt hat, war dann später an der Hochschule, eine Hochschulpartnerschaft der Katholischen Hochschule in Köln, wo ich gelehrt habe, mit der Universität Bethlehem in Palästina. Ne? Mhm. Und das war, da 20 Jahre lang bin ich dort regelmäßig hingereist und wir haben immer palästinensische Studierende und Dozenten und Dozentinnen eingeladen. Aber jedes Mal, wenn wir nach Bethlehem gereist sind, sind wir vorher nach Tel Aviv und nach Jerusalem gereist und haben uns die jüdische Seite angeschaut. Ja? Und das war manchmal auch für die palästinensischen Partner nicht leicht zu ertragen, dass wir dann bei den Feinden waren. Ja? Aber wir haben gesagt, wir wollen einfach nur zuhören. Wir kommen zu euch zum Zuhören und zum Gespräch und wir tun das bei den anderen genauso. Und das Schöne ist, dass ich das eben hier in Neuwied auch weiter fortführen konnte, nicht, dass wir mit dem Arbeitskreis Palästina hier die Projektpartnerschaft mit der Stadt Zurif im Westjordanland haben und der deutsch-israelische Freundeskreis hier mit dem leider viel zu früh verstorbenen Werner Zupp hat ja mit Rom HaSharon, der Region in Israel nahe von Tel Aviv, die Partnerschaft. Ja. Und das war toll, dass wir mit Oberbürgermeister Einig sowohl nach Drom HaSharon als auch nach Zurif reisen konnten. Ja? Also dieser Perspektivwechsel, da ist für mich zentral, um Frieden zu erlangen. Ja? Wenn wir nicht beide Seiten hören Und wenn wir nicht versuchen, auch die gegnerischen Seiten miteinander ins Gespräch zu bringen, ja, werden wir den Frieden nicht schaffen. Waffen schaffen keinen Frieden. Waffen können vielleicht zum Waffenstillstand führen oder man kann mit einer Gegenwehr zu einem Status quo kommen, dass es nicht noch schlimmer wird. Das will ich nicht bestreiten, ja. Aber der Frieden muss im Kopf und in den Herzen passieren. Und das geht nur über Begegnung und Dialog.
Ja. Du hast jetzt gerade über Perspektivwechsel, also ich möchte das nicht abbrechen. Wir werden sicherlich auch ganz schnell wieder in die Richtung gehen, aber jetzt doch noch mal ein bisschen biografisch auch.
Ja.
Also zentral für dich blieb das Münsterland, klar, mit Studienaufenthalten, aber wie kam denn dann die Entscheidung, hier an den Mittelrhein zu gehen und auch hier zu bleiben? Also da muss es ja irgendeinen Grund für gegeben haben.
Ja, der Grund war, dass ich 6 Jahre lang Jugendbildungsreferent an einer Jugendbildungsstätte im Emsland in Sögel war. Und Jugendarbeit macht man nicht sein ganzes Leben lang. Das ist einfach, ich war
dann. Es gibt schon Leute.
Es gibt Leute, ist richtig.
Berufsjugendliche.
Berufsjugendliche, das wollte ich nicht. Ich war 35 und ich merkte, ich will mich beruflich neu orientieren. Und das war 1986 wirklich die Zeit der Friedensbewegung.
Ja.
Und ich las in einem evangelischen Sonntagsblatt die Anzeige von Irene, christlich motivierte und in der Friedensbewegung engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht.
Mhm.
Ja, und dann habe ich gedacht, ach guck mal, die suchen sogar gleich mehrere. Und dann sagt meine Frau, ja, das wäre doch was für uns beide. Und dann sind wir hier hingekommen, haben Jobsharing gemacht und das passte sehr gut, weil wir hier in diesem Haus gewohnt haben und gearbeitet haben. Hier ist unser zweites Kind geboren worden in Neuwied. Wir hatten den Kindergarten hier mit den Herrenhutern sofort bei der Hand. Das ging einmal durch den Garten und wir haben wirklich ein Gemeinschaftsleben hier geführt und das war das auch, was wir wollten.
Und aber es war doch sicher ein bisschen mehr als nur Stellenanzeige lesen und dann einen Job anfangen. Also Bewerbung gehört ja sicher auch dazu und dann doch auch bestimmt ein erster, also ist das überhaupt ein Ort, an dem man leben möchte?
Also
kannst du da noch was zu sagen?
Kann ich gerne was zu sagen. Also ich kannte Irene, den Friedensdienst, durch meine Doktorarbeit. Nicht? Meine Doktorarbeit ging über interkulturelle Begegnungen und ich hatte da eben auch Friedensdienste drin erarbeitet und hatte Irene beschrieben. Dadurch war mir Irene bekannt. Das war so das Erste. Und dann hatten wir immer auch so schon, weil wir christlich motiviert sind, beide gedacht, wenn es irgendwo einen Ort gibt, wo man in einer Gemeinschaft leben kann mit anderen, dann ist das was für uns. Und deshalb war hier dieses Irene-Haus hier in der Engerser Straße für uns sehr attraktiv. Ja, man muss sich das vorstellen, dass wir morgens wirklich mit einer Meditation hier begonnen haben, dass wir mittags oft gemeinsam gegessen haben. Eine Person kochte für 20 Leute und das war auch Teil der Arbeitszeit, ja, weil wir hier Gäste aus der ganzen Welt haben in diesem Haus. Ich weiß nicht, von wie vielen Nationen ich hier Menschen kennengelernt habe, die mit uns unter einem Dach gelebt haben und wo wir abends zusammengesessen haben, ein Glas Wein getrunken haben. So, das war eine hochintensive Zeit und eine für uns damals sehr attraktive Lebensform. Ja.
Mhm.
Und wir haben dann später uns entschieden auszuziehen, weil wir merkten, das wird auch manchmal ein bisschen viel Arbeit, Familie, Kinder, Beruf, alles unter einem Dach zu haben. Ein bisschen Abstand tat dann auch gut. Aber für die Phase war das genau richtig. Irene hat sich dann auch ein bisschen verändert. Also heute ist es nicht mehr rein christlich, sondern wirklich, hier kommen Menschen unterschiedlicher Nation, Kultur, Religion, Weltanschauung zusammen. Es hat sich stärker geöffnet. Aber etwas kann man von diesem Gemeinschaftsgeist doch immer noch spüren.
Ja. Und das heißt also, dass im Grunde dieser Ort hier, also dieses Gebäude und diese Organisation, dass die einfach so viel angesprochen haben, ja. Da hätte drumherum beinahe sein können, was auch immer.
Ja, also ich sag mal, Neuwied war überhaupt nicht attraktiv von dem Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich her. Ja. Ja. Also Freunde von uns haben gesagt, da zieht ihr hin, das kann doch nicht sein. 5 Kilometer weiter habt ihr das Atomkraftwerk. Ne? Dieses Atomkraftwerk wurde dann aber 2 Jahre später schon abgeschaltet, auf Initiative auch der Bürgerinitiative hin, ja. Die sich hier in diesem Haus immer getroffen hat, ja. Und es waren Mitarbeiter von Irene, das war Markus Beinhauer, das waren andere, die dafür gesorgt haben, dass zusammen mit der Stadt Neuwied, die auch kritisch stand zum Atomkraftwerk auf der anderen Rheinseite, ja, das geschafft wurde, durch Gerichtsverfahren das Atomkraftwerk zu Fall zu bringen. Und das war eben auch attraktiv für uns, weil wir in dieser Anti-AKW-Bewegung auch drin waren, zu sagen, wir ziehen da in ein Haus, wo Leute sich engagieren, dass die Atomkraftwerk zum Ende kommt.
Ja, wer das nochmal vertiefen möchte, an der Stelle empfehle ich gerne wieder die Episode, in der ich mit Uli Adams gesprochen habe, der damals von städtischer Seite an diesem Gerichtsverfahren beteiligt war. Da sind wirklich paar schöne Anekdoten von ihm zu hören, wie sich das gestaltet hat, als die kleine Stadt Neuwied gegen den Energieriesen RWE da vor Gericht gezogen ist.
Ja, das werde ich mir auch anhören.
Gut, aber das heißt, wohlgefühlt habt ihr euch in erster Linie hier im Haus, aber dann mit Sicherheit doch auch einen Zugang hier ins Rheinland gefunden.
Ja, ich muss das vielleicht mal so sagen, das Emsland, wo wir vorher beruflich tätig waren, war zu den 80er Jahren noch sehr geschlossen, sehr konservativ katholisch, und meine Frau und ich, wir sind auch überzeugte Katholiken, aber wir wollten eben immer schon eine Öffnung damals haben, und die war nicht sehr leicht dort. Und als wir hier nach Neuwied kamen, in dieses sehr offene, multireligiöse, multikulturelle Milieu, haben wir aufgeatmet. Wir haben das wirklich als eine Freiheit gespürt. Ja? Und dieser freie Geist von Neuwied hat mich immer fasziniert und hat mich dann ja auch dazu geführt, bei dem Rat der Religion mitzumachen, beim interreligiösen Dialog, mit den Muslimen hier und den Moscheen ins Gespräch zu kommen, Begegnungen zu organisieren. Und das war einfach, da ist Neuwied nach wie vor Vorreiter. Das, was man hier hat mit der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, mit dem Rat der Religionen, das findest du sonst nur in Großstädten. Das findest du in Frankfurt, Köln, Hamburg, München, Berlin, aber nicht in Städten mit 60.000 Einwohnern. Ja? Da ist Neuwied Vorreiter, und das hat mich und uns auch immer sehr angesprochen.
Ja, wieder mal so ein Punkt, von denen ich ja hier in dieser Podcast-Reihe gerne mal welche rauskitzle, weil ja eine Grundeigenschaft vieler Menschen, die hier leben, scheint ja auch die zu sein. Gut, das ist nicht nur hier so, dass man eben das, was einen umgibt, häufig am intensivsten kritisiert und findet, hier gibt's doch gar nichts und hier ist alles doof. Aber ja, es ist immer wieder festzustellen, gerade gemessen an der Dimension, die diese Stadt hat, gibt es hier doch eine ganze Menge und eine ganze Menge interessanter und spannender Dinge. Die Tätigkeit hier, sagtest du, war dann etwas mehr als 10 Jahre, in dieser Intensität.
Also, genau. Ich war 11 Jahre hier hauptamtlich in der Geschäftsstelle, davon 7 Jahre Geschäftsführer, und die anderen 4 Jahre war ich hier Referent. Und dann merkte ich auch wiederum für mich, ich will noch mal beruflich Seiten von mir weiterentwickeln, die hier vielleicht nicht so stark zum Tragen kommen können. Also hier war ich mehr in der Aktion, und dann ergab sich das Angebot einer Professur an der Hochschule, damals Fachhochschule in Köln, wo ich sehr gut die theoretische Reflexion mit der Praxis der sozialen Arbeit verbinden konnte. Ne? Und das ist dann eben ja auch Thema des Buches. Ja.
und dann aus dem Hintergrund dieser dann doch konkreteren Arbeit direkt mit Menschen und mit konkreten Fällen dann eher ins Theoretische rein.
Genau.
Nicht? Und wobei in der Zeit bist du dann immer gependelt oder wie?
Ich bin gependelt, solange die Kinder noch hier in der Schule waren, und als sie beide dann aus dem Haus waren, hatte ich eine kleine Bude in Köln, wo ich dann Dienstag, Mittwochs, Donnerstags war und dann wieder hier die restliche Zeit der Woche in Neuwied war. Aber seit der Pensionierung genieße ich es natürlich auch ganz hier in Neuwied zu sein, weil ich dadurch viel stärker nochmal in den Alltag, auch in die Gruppen und Vereine mit hineinkomme.
Aber du sagtest doch, die Tätigkeit ruht jetzt nicht komplett, also du.
Ich habe noch einige Lehraufträge, nicht nur in Köln, sondern auch an anderen Hochschulen, Gastvorträge, und ich reise gerade auch mit dem Buch herum und stelle das an verschiedenen Universitäten und Hochschulen vor.
Du hast es ja eingangs schon erwähnt. Es gibt ja schon so ein gewisses Kippen jetzt. Sind wir da ja auch wirklich in einer hochkomplexen Situation in verschiedenen Hinsichten, aktuell jetzt auch in verschiedenen Weltreligionen. Aber wenn wir vielleicht uns mal so ein bisschen auf Europa fokussieren. Tja, ich denke, es ist relativ klar, dass das nicht das Ende dieses Gespräches von Josef Reise und mir war. Es war aber das Ende der Speicherkarte, die ich in mein Aufnahmegerät eingelegt hatte. Ich habe vorher versäumt, ältere Dateien darunter zu nehmen, aus der Befürchtung, dass, wenn die noch nicht sorgfältig genug irgendwo abgelegt sind, dass sie dann vielleicht verloren wären. So war jetzt die letzte Viertelstunde dieses Gespräches verloren, weil ich habe einfach nicht so sorgfältig, wie ich das tun sollte, auf die Leuchte geblickt, die mir anzeigt, dass da tatsächlich aufgenommen wird. Das ist ärgerlich, das ist bescheuert, das ist doof, finde ich auch doof von mir. Aber gut, Fehler machen wir alle mal. Man lernt ja auch immer, dass es gut ist, dazu zu stehen. In dem Fall stehe ich dazu, und ich hatte darüber nachgedacht, den letzten Teil dann einfach nochmal in einem Zusatztermin neu aufzunehmen, weil, als ich es gemerkt habe, waren wir schon längst wieder weit voneinander entfernt. Aber ich habe dann mal reingehört und habe festgestellt, das meiste, was jetzt wirklich mir wichtig war, und ich hoffe, was Josef wichtig war, auch, haben wir hier schon ganz gut gefasst. Und es ging dann noch weiter zu dem Thema, wie es kommt, dass aktuell natürlich von außen vorgegeben durch die Ereignisse weltweit, dass wir einerseits doch wieder intensiver mit dem Thema Gewalt, Krieg konfrontiert sind, dass ich aber den Eindruck habe, dass da auch eine ziemlich große Bereitschaft ist in der Gesellschaft, sich dem anzunehmen und das sogar zu unterstützen. Also dass an vielen Stellen es so gesehen wird, dass jetzt beispielsweise der aktuelle Angriff von USA und Israel auf Iran, dass der ohne weiteres seine Berechtigung hat. Natürlich, die ganze Sache ist komplex, ist kompliziert, und eine Beurteilung wird mit Sicherheit erst möglich sein, wenn die Zeit noch viel weiter fortgeschritten ist und man tatsächlich sehen kann, wo das Ganze resultiert. Ich glaube, da sind aktuell sehr viele Ausgänge möglich, aber es wundert mich halt etwas, doch diese Bereitwilligkeit, wie sich die Gesellschaft damit abfindet oder darauf einlässt, dass ja militärische Aktionen wieder zu einer eindeutig zu wählenden Option geworden sind. Das sieht Josef ja grundsätzlich deutlich anders. Was er aber dazu zu sagen hat, das sagt er schön und deutlich in seinem Buch, Ich werde in den Shownotes nochmal darauf hinweisen und verlinken, dass ihr sehen könnt, wie und wo ihr das Buch bekommen könnt. Aber ich glaube tatsächlich, das Thema ist zu komplex, zumindest für diese Art Podcast, die ich hier betreibe. Von daher einfach die Empfehlung, ja, besorgt euch das Buch, lest es durch, beschäftigt euch damit. Wie schon eingangs gesagt, es ist etwas wissenschaftlich gehalten, aber am Ende hat es doch eine Form, mit der jeder, der sich für die Thematik interessiert, der sich vielleicht auch für Pazifismus und praktisch gelebten Pazifismus interessiert, durchaus etwas anfangen kann. Josef ist dann auch noch ein bisschen drauf eingegangen, was die Organisation IRENE in Neuwied denn so alles tut. Da bin ich mir aber sicher, dass ich das in einer der zukünftigen Folgen von Jedan Fersch nochmal behandeln werde. Da gibt es ein paar kompetente Ansprechpartner und das hat es verdient, in einer eigenen Episode behandelt zu werden. Und natürlich haben wir auch noch über Neuwied gesprochen. Josef hat da die Perspektive des Münsterländers reingebracht, der ja positiv angetan war von der Offenheit, mit der die Menschen hier durchs Leben gehen. Und ja, das hat ihm von Anfang an gefallen und das gefällt ihm weiterhin und deswegen ist er auch weiterhin gerne hier in Neuwied und lehrt hin und wieder noch in Köln. Und natürlich habe ich ihn nicht gehen lassen, ohne dass er mir verraten hat, wo er sich hier in Neuwied besonders wohlfühlt. Und damit ist er in bester Gesellschaft. Ich glaube mittlerweile wirklich mit deutlichem Abstand auf Platz 1 ist die neu gestaltete Deichuferpromenade und insbesondere die Treppe vor der Deichkrone bei Sonnenuntergang. Das ist etwas, was Josef extrem genießt. Das war es so ungefähr, was wir hier noch besprochen haben. Und ja, was ihr verpasst habt, was nicht aufgezeichnet wurde, was so auch nicht wieder zu schaffen ist. Aber ich glaube, es ist trotzdem eine runde Episode geworden. Es wird auch sicherlich bald mehr geben von Jedan Fersch. Bedankt habe ich mich natürlich wie immer bei Peter Dümmler von Merlin Sound, der jetzt auch hier diesen unkonventionellen Abbinder nachher noch in eine vernünftige Audioform bringt. Hier wie immer der Tipp und die Empfehlung, wer Tonbearbeitung, Tonaufnahme, Tongestaltung zur Aufgabe hat. Merlin Sound in Neuwied-Heddesdorf ist die Adresse dafür und Peter Dümmler von Merlin Sound der Mann dafür. So endet diese unkonventionelle Folge von Jedan Fersch. Nächstes Mal gucke ich dann wieder genau hin und ich hoffe, ihr hört auch immer ganz genau zu. Das war's und tschö, Sörte Klaasens Rainer.
Kennen keine Erjock, und wären wir um den Rock. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns ist keiner der Erste. Ob der Schönste oder der Fetzte, bei uns ist jeder der Erste.